Eder hat schon verraten, Thema Gehorsam heute. Vor 2 Wochen habe ich ja im Abendmahlsgottesdienst davon erzählt, dass wir einer Person, die bei uns im Kirchenladen war, erzählt haben, wie es im Glauben eines Christen eigentlich aussieht. Und dazu braucht es 5 Gs. Ich weiß nicht, kriegen wir die noch zusammen gemeinsam? Also 1 ist jetzt schon vorgegeben, das Gehorsam. Aber was sind die anderen 5 Gs, die wichtig sind? Gebet, Glaube, habe ich gehört. Ja, Gebet, Glaube, Gehorsam, Gemeinschaft, genau. Gebet, es fehlt noch ein ganz nicht unwesentlicher Punkt. Gnade wäre auch gut, aber das gehört nicht dazu. Genau, es gibt noch diverse Gs, die man auch anführen könnte, die nicht ganz so passen. Naja, das Letzte ist Gottes Wort, die Bibel. Man denkt vielleicht immer erst ans B. Man könnte das auch mit B machen, vielleicht mit Beten und Beziehung und Bibel und ja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, aber ich musste schmunzeln, bei der Vorbereitung habe ich sogar gesehen, dass es ein Lied gibt über die 5 Gs, aber das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Also wir haben gehört, es geht heute ohne Strom nichts, es geht heute um Gehorsam gegenüber Gott. Wir haben gehört, Glauben, Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort und Gehorsam. Das sind die 5 Gs. Und ich hatte ja vor 2 Wochen von einer Person berichtet, die in ihrem Leben in unserem Gespräch etwas erkannt hat. Sie hat gemerkt, sie muss Schritte gehen. Sie hat gemerkt, es ist jetzt was dran. Aber diese Schritte zu gehen, das war etwas, ist für diese Person nicht leicht. Das hat was mit Vergebung zu tun, mit Verzeihen. Da sind über Jahre Dinge angestaut gewesen oder immer noch. Ich weiß nicht, ob sie die Schritte schon umgesetzt hat. Und sie wusste, die Dinge, die jetzt kommen, die sind schwer. Und deshalb braucht dieser Schritt zum einen Mut, Vertrauen, aber auch Gehorsam. Sie hat erkannt, dass sie in ihrem Leben was verändern muss. Und es braucht Gehorsam, um diesen Schritt dann auch umzusetzen. Und wie du Ede schon gesagt hast, manchmal ist das eben dann auch so. Da sind dann unsere Brillen vielleicht größer wie unser Mut und unser Vertrauen und unser Gehorsam. Sie hat etwas entdeckt für sich und ihre Aufgabe letztlich ist es jetzt, Schritte einzuleiten. Ja, und letzte Woche, da haben wir die Berufung gehabt, erinnert euch vielleicht von Jeremia, da ging es um den Auftrag, den wir erfüllen dürfen, letztlich sogar auch sollen. Und wir haben uns Ausreden angeschaut und vielleicht hat sich auch der ein oder andere entdeckt, hat gemerkt, da bin auch ich ein bisschen gefordert. Vielleicht hast du ja was erkannt. Die Frage, hast du schon Schritte verändert deswegen? Und wenn du es bisher nur auf dem Herzen hattest und noch nicht umgesetzt hast, dann braucht es vielleicht eben auch bei dir Gehorsam. Daher habe ich gedacht, ist eigentlich diese Predigt zum Thema Gehorsam eine Folge dieser letzten beiden Gottesdienste. Gehorsam. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Wort verbindet. Löst das bei dir positive, löst das bei dir negative Gefühle aus? Und ich habe dann zuerst mal geguckt, was so der Duden dazu schreibt. Gehorsam heißt, sich dem Willen einer Autorität unterordnend. Oder als Kind die Autorität einer Respektsperson anerkennen und ihre Forderungen sofort und pünktlich nachkommend brav und folgsam. Alle Eltern lachen. Genau. Wikipedia schreibt ein bisschen mehr und hat auch gleich ein Beispiel hier mitgebracht für den bürgerlichen Ungehorsam, dass dort keine Räder abgestellt werden sollen, steht auf dem Schild. Also, und Wikipedia schreibt, Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Und Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Die Autorität ist meistens eine Person oder eine Gemeinschaft, kann aber auch eine überzeugende Idee, ein Gott oder das eigene Gewissen sein. Man kann zwischen freiwilligem und erzwungenem Gehorsam unterscheiden. Ich habe überlegt, ja, das beinhaltet letztlich so beides ein bisschen, das Negative, auch das Positive. Und ich habe überlegt, was verbinde ich, wenn ich Gehorsam denke, an Gehorsam. Da ist mir zuallererst mein morgendlicher Spaziergang eingefallen, nämlich mit meinem Hund. Da kann ich mit dem Hund durch die Gegend laufen und Luna hört eigentlich ganz gut. Wenn sie aber unterwegs irgendwie die Duft oder Spur einer Maus entdeckt, dann kann es natürlich sein, dass sie hinterhergeht und schnüffelt und sucht. Und dann kann es sein, dass ich meinen Hund rufe. Ich habe den Eindruck, das Tier hört mich, aber es interessiert sich nicht für mich. Lieber nämlich die Maus ist im Vordergrund. Ich will nicht, denkt sich der Hund auf mein Herrchenhorn, ich will lieber der Maus hinterher. Oder wir waren gestern mit dem Gladenbacher Pferdetage, Turniertage da oben und waren bei einem Springreiten, haben uns das mal angeguckt. Und da gab es dann auch die Situation, Reiter will natürlich über alle Hindernisse drüber, aber Pferd nicht. Und die sind so davor gelaufen und plötzlich bremst das Pferd. Und dann kam am Ende der Kommentar, ja, aufgrund verschiedener Abwürfe oder Fehler und aufgrund des, aufgrund des Ungehorsams des Pferds wird diese Runde nicht gewertet. Da dachte ich, ah ja, also auch da geht es um das Thema Gehorsam. Ich dachte, kann ich gleich heute mit einbauen in der Predigt. Also Gehorsam ist tatsächlich etwas, wo es auch darum geht, dass einer was will, unter anderem es macht oder eben im negativen Sinne nicht macht. Und wenn wir das so hören, dann merken wir, dass Gehorsam etwas mit dem Horchen bzw. mit dem Hören zu tun hat. Aber wie kann ich denn überhaupt Gott hören? Woher weiß ich denn, was Gott von mir möchte? Wie kann ich seinen Willen für mein Leben erkennen? Wie teilt uns Gott seinen Willen mit? Damals lesen wir ja in der Bibel, aber auch heute noch. Und da habe ich ein paar Dinge mal nachgeschlagen, was denn in der Bibel dazu steht. Zum Beispiel kennen wir die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Da hat sich Gott durch eine tolle Möglichkeit offenbart, dem Mose in einem Busch, der gebrannt hat, aber nicht kaputt gegangen ist. Oder ich denke an Gideon, Abraham, Josef, Petrus. Die haben durch Engelsboten Nachricht von Gott bekommen. Nicht durch diese kleinen pummeligen Engel, das waren andere, aber es ist immer schwierig, die Engel dann ein Bild zu suchen, was passt. Also die Engelsboten. Oder Samuel zum Beispiel im Tempel hat Gott gehört. Er hat ihn akustisch gehört. Auch das ist was Tolles. Wir hören auch von Jesaja zum Beispiel, haben wir heute schon Texte gehört, die Berufung. Und da hat Jesaja eine große Vision bekommen von Gott, der den König auf dem Thron gesehen hat. Eine Vision. Und Jeremia schreibt, dass Gottes Wort an ihm geschah. Auch etwas, was eine ganz besondere Sache ist. Oder wir denken an Paulus, um ins Neue Testament reinzublicken. Der sieht das große helle Licht, was Jesus ist. Der wird dadurch blind. Der erlebt, dass er zurück musste oder an einen Ort musste und auch wieder geheilt wurde. So hat Gott mit Saulus gesprochen, der dadurch dann auch zum Paulus wurde, der sein Leben komplett verändert hat. Oder wir denken an Petrus, der auf dem Dach saß und gebetet hat und plötzlich lässt Gott in einem Traum dieses Tuch herunter mit allerlei möglichem Getier, was man eigentlich nicht damals essen sollte und Gott sagt, iss. So hat Gott auf unterschiedlichste Art und Weise mit Gott, mit den Menschen gesprochen. Und das sind alles auch Dinge, die unser Gottesbild, unsere Gottesbegegnungen geprägt haben. Aber Gott spricht auch heute noch auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wir haben das eine G gehört, Gottes Wort. Das ist natürlich der Ursprung, wo wir etwas über den Willen Gottes erfahren können. Es ist sein Willen. Es ist nicht sein letzter Wille. Ich habe nämlich beim Vorbereiten überlegt, was das denn, wenn man jemanden vererbt, sagt man ja auch, man macht sein Testament. Dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja nicht das Testament von Gott, wie wir das verstehen. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Das Testament steht eben nicht für seinen letzten Willen, sondern kommt aus dem lateinischen Testamentum, ist eine Übersetzung aus dem griechischen und hebräischen Wort für Bund. Also der alte Bund, der neue Bund. War mir gar nicht so geläufig. Mal nachschlagen, ist gar nicht verkehrt. Also es ist nicht sein letzter Wille, sondern es ist ein Beispiel für den Bund. Aber eben Gottes Wort erleben wir doch in Bibelstunden, im Hauskreis, in Gottesdiensten, in Gebetsstunden, da wo wir miteinander auch über Gottes Wort sprechen. Und erleben das doch auch, dass Gott eben durch solche Situationen und Veranstaltungen zu uns spricht, wo wir durch das Lesen seines Wortes etwas für unser Leben erkennen. Und wir erleben dort auch Aufträge. Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündigt ihn. An anderer Stelle heißt es, wir sollen Frucht bringen. Wieder woanders, Gemeinschaft mit Jesus leben. Wir sind zur Freiheit berufen, zur Heiligung. Wir sind geboten, auch einen würdigen Lebensstil zu haben. Wir haben eine Hoffnung, wir haben ewiges Leben verheißen bekommen. Wir sollen auch für Gottes Sache leiden, hören wir nicht so gerne, gehört aber auch manchmal dazu. Oder eben, wir dürfen andere segnen. Also ganz verschiedene Aufträge, die wir in Gottes Wort haben, die unser Leben ja schon von vornherein eben auch führt und leitet. Und dann gibt es als nächstes den Heiligen Geist, den wir bekommen, wenn wir Christen werden. Wo Gottes Geist in unser Leben hineinspricht und er uns dann leitet, er uns führt, er uns erinnert an all das, was Gott uns eben auch durch die Bibel zum Beispiel gesagt hat. Und so manchmal dann auch ganz konkret in unser Leben hineinspricht. Ja, und Führung durch den Heiligen Geist ist auch eine sehr persönliche Sache. Ja, wenn wir Christ werden, dann kommt Gottes Geist in uns, um in uns zu wohnen. Und fängt an, auch mit uns zu sprechen. Er als Gottes Stimme, als die Stimme von Jesus. Und wir müssen lernen, auch ein Stück weit auf diese Stimme zu hören. Am Telefon zum Beispiel geht es mir so. Da gibt es bekannte Leute, die sagen ein Wort. Und ich weiß genau, wer dran ist. Und dann gibt es Leute, die reden und reden und ich überlege, wer war das noch? Ich kenne deine Stimme, aber ich muss erst überlegen, wer ist es denn? Und so ist das im Glauben und im Hören auf Gottes Geist eben ähnlich. Wir müssen es lernen, Gottes Geist auch zu verstehen. Wir müssen lernen, auch auf ihn zu hören. Und Paulus und seine Mitarbeiter haben das auch erlebt. Die wollten nach Bithynien reisen, das ist die Türkei. Dann heißt es aber in der Apostelgeschichte, daran hinderte sie der Geist Jesu. Sie schlugen dann einen anderen Weg ein und dieser Weg war gesegnet. Gottes Geist spricht. Ich habe das ähnlich auch bei meiner Berufung erlebt damals. Das war eine Kombination aus Gottes Wort und Gottes Geist. Ich hatte mir ein Jahr lang der Prüfung angesetzt. Also ich habe mehrere Jahre über Berufung nachgedacht und dann habe ich gesagt, jetzt prüfe ich das Ganze ein Jahr. In der Zeit, Gott, kannst du zu mir sprechen. Und am Ende der Zeit habe ich gesagt, 2 Wochen nehme ich im Urlaub und da möchte ich die Entscheidung fällen. Leider war die Entscheidung nicht am Anfang des Jahres, sondern in den letzten 2 Wochen des Jahres gekommen. Und ich saß, bin in den Urlaub gefahren zu jemandem befreundeten Prediger. Und dann saß ich während der stillen Zeit, habe in der Bibel geblättert, habe gemerkt, ich kriege schon so langsam Torschusspanik. Gott lässt sich ja Zeit und dann habe ich geblättert, dann gedacht, ich heb mal den Finger rein in die Bibel und habe ich gemerkt, das ist nichts. Das, was da jetzt steht, das ist einfach nur kindisch. Und dann habe ich so weiter überlegt, habe weiter gebetet und plötzlich fängt es an in meinem Kopf, verlass dich auf meinen Verstand, verlass dich auf den Kopf und auf den Herrn? Nein, und irgendwie habe ich dann so langsam gemerkt, es entsteht was in meinem Kopf. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Dann habe ich den Prediger erstmal gefragt, also da habe ich noch nicht ganz so sauber zusammenbekommen, aber ich habe dann den Prediger gefragt, ob er wusste, wo das steht, ob es das überhaupt gibt. Dann hat er gesagt, Sprüche 3, Vers 5 und 6 und habe dann diesen Vers eben für mich gelesen und habe gemerkt, dieser Vers ist genau meine Antwort. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer gebetet, Gott, zeig mir bitte, was Sache ist und dann will ich Wege gehen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, du Gott, ich habe den Eindruck, es war von dir ein Ruf und ich möchte jetzt Schritte gehen. Und habe gesagt, ich werde mich jetzt bewerben. Und wenn du nicht möchtest, dass ich in diesen vollzeitlichen Dienst gehe, dann hast du jetzt alle Möglichkeiten, die Türen einfach auch wieder zuzumachen. Hat er aber nicht. Und deswegen stehe ich auch heute Morgen hier, weil Gott mich gerufen hat. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich eben gemerkt, Gott, er ruft mich in diesen Dienst. Das war aber eins von vielen Mosaiksteinchen auf dem Weg. Das ist nicht das einzige gewesen. Aber Gott hat eben durch Gottes Geist mich an etwas erinnert, was er mir schon einmal gesagt hat. Und irgendwann, viel später, habe ich noch erkannt, dass ich diesen Vers damals bekommen habe, wie ich in Rheinfelden in die Gemeinde eingetreten bin. Also so schließt sich dann eben auch manchmal der Kreis. Ja, manchmal spricht Gott auch zu uns dann, indem er uns einen Wunsch aufs Herz legt. Gibt es verschiedene Beispiele. Ich möchte jetzt gerne eher das Negative mal berichten. Es geht nämlich auch andersrum. Es gibt Menschen, die überlegen sich, welche Aufgaben ihnen am wenigsten auf dieser Welt zusagen würden und meinen dann, wenn sie mit Gott unterwegs sind, genau das müssen sie machen. Und ich glaube nicht, dass Gott so redet oder handelt. Manche denken ja, oh, wenn ich Christ werde, dann will Gott, dass ich Missionar werde, obwohl ich doch eigentlich so heimatverbunden bin. Oder andere denken, jetzt will Gott wahrscheinlich von mir, dass ich Diakonisse werde, obwohl ich ja eigentlich mich nach einem Ehemann sehne. Und ich glaube, das ist eben ein falsches Denken. Gott, er legt uns, wenn er uns mit uns sprechen will über unsere Wünsche, dann legt er uns nicht gerade die Wünsche auf unser Herz, die wir überhaupt nicht mitgehen können. Aber wenn er es macht, dann werdet ihr es merken, dass das eben auch ein Wunsch ist, der tatsächlich von Gott kommt. Und dann gibt es auch die Berufung zu einem Missionar. Oder auch heute noch, dass es Menschen gibt, die sagen, sie wollen gerne als Diakonisse leben. Aber auch da ist es eben nur ein Teil von mehreren. Ein weiterer Teil ist eben auch die Bereitschaft zu sagen, ich gehe, wenn er mich ruft. Ich gehe, nicht eben, wenn ich eigenwillig bin oder nach meinem Ermessen oder nach meinem eigenen Vorteil handle, aber wenn er ruft, dann bin ich bereit, seinen Willen zu tun. Und in dem Moment, wo wir bereit sind, seinen Willen zu tun, dann wird er uns vielleicht auch seinen Plan verkünden. Im Psalm 25, Vers 14, da heißt es, alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Also wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns eben auch entsprechend die Sachen zeigen. Dann auch unser Gewissen. Da könnte ich auch einige Geschichten dazu erzählen in meiner Laufbahn, wo ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die haben ein sehr weit gefasstes Gewissen und anderen sehr enges Gewissen. Also es ist nicht unbedingt die beste Art, auf Gott zu hören. Aber es heißt auch, das Gewissen ist das Ohr der Seele. Und dass das auch so ist, dass Gott so zu uns spricht, da müssen wir auch sensibel werden, eben für Gottes Sprechen. Wichtig ist aber auch da, gegen unser Gewissen zu handeln. Das ist meistens eben nicht so gut. Nicht so gut. Manchmal spricht Gott auch heute noch durch Wunder. Da erinnere ich mich an einen Studienkollegen. Der hat auch überlegt, soll ich vollzeitlich in Dienst gehen oder nicht? Der war zu der Zeit noch in Afrika, in Südafrika hat er dort gelebt. Und hat auch öfters gebetet. Und irgendwann hat er gebetet, Gott, also wenn du möchtest, dass ich in diesen Dienst gehe, dann schenke mir bitte ein Zeichen. Und während er so betet, schaut er an den Himmel und sieht Wildgänse. Die Wildgänse haben einen Formationsflug. Ihr wisst es wahrscheinlich, es ist diese klassische V-Form. Und er schaut nach oben, beendet sein Gebet, sagt Amen. Und was macht es? Diese Wildgänse, die haben ihre Flugformation verlassen und haben plötzlich ein Kreuz gebildet. Das war für ihn ein sehr seltenes Naturschauspiel, dass die das so machen. Auch, dass sie dann in eine Kreuzform sich gebracht haben, hat er selten gesehen. Aber dass das genau war, in dem Moment, wo er sagt, Gott, schenkt mir doch bitte ein Zeichen. Und da hat Gott wirklich etwas gehandelt. Es war für ihn eigentlich wie der Brief vom Himmel, den wir uns auch oft wünschen, der aber irgendwie bisher in dieser Liste noch nicht vorkommt und auch nicht vorkommen wird. Manchmal führt Gott auch über unseren Verstand. Verlass dich zwar nicht auf deinen Verstand, hat er mir gesagt, aber grundsätzlich ist es so, dass er eben auch den gesunden Menschenverstand benutzt. Da denke ich an einen Abschnitt aus dem Tagebuch eines frommen Chaoten, eine satirische Schrift von Adrian Pless. Da schrieb ein junger Mann, der war auf einer ganz frommen Bibelschule, also fromm im Sinne von streng und, ja, ihr wisst, was ich meine. Eine ganz fromme Bibelschule und er hat gesagt, er möchte künftig Missionar in Israel werden. Und dann wurde er gefragt, warum? Dann hat er gesagt, ja, ich habe Gott gefragt, wo möchtest du mich hinhaben? Und habe dann in der Bibel gelesen und da kam so oft das Wort Israel vor und aus diesem Grund hat er gesagt, möchte ich jetzt in Israel Missionar werden. Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es nicht so viele Alternativen, wenn man die Bibel dazu rate fragt. Aber eben, es ist auch ein satirisches Buch. Aber manchmal ist das ja so, dass wir auch unseren Verstand ausschalten und dann kommt vielleicht auch sowas zustande. Aber die Bibel sagt auch im Psalm 32, seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Ja, und im Neuen Testament werden wir häufig zum Denken auch aufgefordert. Und John Wesley, der pflegte einmal zu sagen, dass Gott in den meisten Fällen einsichtige Argumente benutzte, um ihn auf bestimmte Handlungen hinzuführen. Das ist in allen Gebieten wichtig. Und dann sagt er, verstandesmäßige Überlegungen gehören in jeden Entscheidungsprozess. Tipp, Blatt Papier, links positive Argumente, rechts negative Argumente und dann einmal das Ganze zu vergleichen. Und nochmal ein Beispiel von Adrian Pless, der eben auch sich mit dem Thema beschäftigt hat und gesagt hat, er hatte mal den Eindruck, und da hat er auch den Eindruck gehabt, Gott spricht zu ihm, und das zum Thema Menschenverstand, er hatte den Eindruck, dass er sich einen Laubfrosch kaufen soll, ihn Henry nennen soll. Warum sollte Gott von jemandem das wollen, dass er einen Laubfrosch kauft und ihn auch Henry nennt? Irgendwie merken wir, da setzt dann der Verstand aus und der gesunde Menschenverstand hilft uns eben dann auch manchmal, Entscheidungen zu treffen. Bei meiner Berufung habe ich dann auch überlegt, was sind die positiven Sachen, was sind negative und eben wie wiegt sich das dann manchmal auch auf. Manchmal führt Gott auch durch Ratschläge von anderen. Das merken wir vielleicht in der Seelsorge, dass es Menschen gibt, die zu uns sprechen oder in unser Leben hineinsprechen, auch durch Gottes Geist. Aber auch wenn wir so miteinander im Gespräch sind oder in Sitzungen, in Leitungssitzungen oder in Leitertreffen, da kann ich nur sagen, die Pläne werden zunichte, wo man miteinander nicht berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. So heißt es in Sprüche 15, Vers 22. Also auch da ist es wichtig, mal zu hören, was sagt denn ein anderer Mensch über die Situation oder über mich, über meine Berufung oder was auch immer. Und manchmal führt Gott auch, indem er uns an Grenzen bringt. Das ist natürlich etwas, das hören wir nicht so gerne, aber manchmal ist es auch so, dass wirklich, wenn wir unterwegs sind mit ihm und wir merken, da passiert dieses oder jenes, dass Gott das aber auch nutzt, um an sein Ziel mit uns zu kommen. Und alles in allem, das habe ich vorhin bei meiner Berufung erwähnt, ist das so, dass Gott beim Reden eben auch sein Zeitfenster hat. Wenn ich sage, ich nehme ein Ja, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass er mir gleich am ersten Tag das sagt. Manchmal habe ich Gott oder oft Gott erlebt, dass er immer pünktlich ist, aber immer zu seiner Zeit pünktlich. Also das ist manchmal herausfordernd, aber eben, ich sage nur, keine Eile, auch da lernen, Geduld zu üben. Vielleicht denkst du jetzt, oh ja, jetzt habe ich viel gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich Gottes Plan für mein Leben überhaupt akzeptieren will. Hat er denn tatsächlich Gutes mit mir vor? Und da möchte ich euch Jeremia mit auf den Weg gehen, wo er sagt, denn mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Also unser Herr hat einen Plan mit unserem Leben und das ist eine echt positive Aussage. Und wir haben einen Gott, der sich uns mitteilt. Und wenn er es getan hat, ist eben Gehorsam gefragt. Gehorsam heißt im Hebräischen und im Griechischen übrigens hören, beziehungsweise auf jemanden hören. Und für unsere Hebräisch-Fans, Shama ist das Wort. Wir kennen das Shama Israel, dieses höre Israel, da kommt dieses Wort drin vor. Aber warum sollen wir denn gehorsam überhaupt sein? Einfach nur, weil der Chef da oben das anordnet und fordert? Nee, das klingt dann eher wie dieser, wie sagt man, Kadavergehorsam oder dieses, er sagt und ich mache. Der Chef, wenn er dann eben sagt, so wird es gemacht und wir folgen nicht, dann gibt es halt Konsequenzen. Und so genau ist das eben bei unserem Chef im Himmel nicht. So ein Gehorsam finden wir bei Gott nicht, denn wir haben ja auch die Möglichkeit, ganz einfach Nein zu sagen. Obwohl wir in der Bibel auch Beispiele finden, die zeigen, dass auch Ungehorsam Konsequenzen hat. Ich denke da an Jona, den hatten wir ja auch letzte Woche schon gehört, der diesen Auftrag nicht wollte. Und er ist ihm nachgegangen, auf dem Schiff, im Sturm, im Wal. Ich weiß nicht, diese Konsequenzen immer so positiv waren für ihn. Oder ein weiteres Beispiel für Ungehorsam war Lots Frau. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Sie sind weggegangen, sie sollten sich nicht mehr umdrehen, während Gott eben Sodom und Gomorra zerstört hat. Und obwohl Gott genau das gesagt hat, hat am Ende Lots Frau sich umgedreht und erstarrte zu einer Salzsäure. Und letztlich ist sie nicht an einer Halsverdrehung gestorben, sondern an Ungehorsam. Also es gibt Beispiele für Ungehorsam in der Bibel und da könnte man vielleicht sogar eine eigene Predigt drüber machen, aber möchte ich gar nicht. Warum Gehorsam? Einfach deswegen, weil auf dem Gehorsam letztlich auch eine große Verheißung ist. Und wir werden, wenn wir Nein sagen, nicht gleich zur Salzsäure. Aber wenn ich einem Menschen nicht vom Glauben erzähle, wenn ich den Menschen darüber im Unklaren lasse, dann werde ich nie erleben, wie es wäre, wenn ich Gottes Wort annehme und den Menschen davon erzähle und dieser Mensch wird zum Christ. Das mitzuerleben, das ist das Schönste überhaupt. Dass ein Mensch sagt, oh ja, ich will was in meinem Leben verändern. Das erleben wir nicht, wenn wir ungehorsam sind. Aber wenn wir es machen, dann erleben wir diesen Segen. Dann merken wir etwas schon davon, dass es heißt, im Himmel ist ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Dann ist da Party und wir dürfen das miterleben. Aber es gibt noch mehr Gründe für Gehorsam. Auf Gehorsam ruht eben der Segen Gottes. Dazu ein paar biblische Beispiele. In 2. Mose 15, Vers 26, er sagt zu den Leuten von Israel, achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage und handelt danach. Befolgt meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe. Dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Das ist natürlich eine ganz besondere Situation, in der hier Gott rein spricht. Aber hier erleben wir, dass auf Gehorsam auch Bewahrung folgt. Und wenn wir ihm nachfolgen, erleben wir das auch immer wieder, dass Gott uns vor vielem bewahrt. Auf Gehorsam folgt Bewahrung. Oder in Josua 1, Vers 8. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst. Auf gut Deutsch, Gehorsam folgt eben auch Gelingen. Wir erleben, dass dann auch manches funktioniert. Haben wir auch erlebt, wo wir gesagt haben, wir gehen mit dem Buscafé auf den Marktplatz und haben gemerkt, da gibt es ein paar Hürden, die hat Gott aber einfach weggenommen. Wenn ich daran denke, wo sitzt die Gabi da hinten, die ganze Sache damals mit dem Gesundheitsausweis und Zeugnis, wo wir nicht hatten. Und dann kam ein Prüfer und dann steht die Gabi da, hatte ja eigentlich Urlaub und gab ja noch verschiedene andere Sachen. Und plötzlich hatten wir dieses Gesundheitszeugnis zur Verfügung. Da hat auch Gott gehandelt, indem man Schritte gegangen ist. Oder eben das Letzte, auf Gehorsam folgt Beziehung, Johannes 14, 15 und der Vers 23. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen, so heißt es. 15. Vers und 23, Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort ausrichten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist ein Ausdruck der Beziehung zu ihm. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann haben wir eine ganz tiefe Beziehung zu ihm. Und dann merken wir eben auch, wie er zu uns spricht, wie er uns führt, wie er uns leitet, durch auch die ganzen Sachen, die wir vorhin gehört haben. Ja, Gehorsam ist wichtig. Und ich möchte uns Mut machen, immer wieder auch auf Gott zu hören, gemeinsam zu hören, aber es auch alleine zu tun. Auch sich gegenseitig zu unterstützen beim Hören, aufeinander zu hören oder füreinander zu hören und eben dann auch gehorsam zu üben und das Gehörte eben auch umzusetzen. Zum Schluss noch ein Beispiel von einem Pastor, Samuel Keller heißt es, oder einem Pfarrer, der erzählte aus seinen Erinnerungen. Neulich hatte ich am Samstag eine Predigt ausgearbeitet. Als ich am Sonntag mit der Straßenbahn zur Kirche fahre, spüre ich eine ganz starke innere Nötigung, die vorbereitete Predigt in der Tasche zu lassen und stattdessen über Psalm 39, Vers 2 zu predigen. Ich spreche also über das Wort, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge und will meinen Mund einen Zaum anlegen. Also mal schnell über sowas zu predigen, weiß ich nicht, das ist schon ganz schön herausfordernd, der hat das gemacht. Ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge und will meinen Mund einen Zaum anlegen. Am Montag kam dann ein Mann zu mir, sagt Samuel Keller, und bedankt sich ausdrücklich für diese Predigt, die ihn vor einem großen Fehler bewahrt hat. Er hatte sich mit einem Geschäftsfreund gestritten und nun einen zornigen Brief geschrieben, der das Ende einer langjährigen Beziehung bedeutet hätte. Als der Brief fertig war, spürte der Mann eine starke innere Nötigung, den Brief noch nicht abzuschicken. sondern zuerst noch in den Gottesdienst zu gehen und die Predigt von Pfarrer Keller zu hören. Nach der Predigt schickte er diesen Brief nicht ab. Am Montag kam dann ein Brief von dem Geschäftsfreund, in dem er um Verzeihung bat und alle Unrichtigkeit in Ordnung brachte. Ja, das sensible Horchen auf Gottes Stimme und das mutige Gehorchen zweier Menschen verhinderte auf wunderbare Weise eine ganz unnötige Verwicklung. Fand ich ein ganz tolles Beispiel. Und dazu zum Schluss Jesaja 50, Vers 4. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, das, was wir jetzt so gehört haben, das ist auch alles irgendwie, ja, vermutlich schlüssig und hört sich alles irgendwie auch so an, dass wir es machen können, aber die Umsetzung ist trotzdem nicht immer leicht. Ich merke das selber in meinem Leben. Und ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass ich ganz neu lerne zu hören, wie ein Jünger hört, wie es im letzten Vers hieß. Ich möchte hören auf dich durch all die Möglichkeiten, die wir auch heute gehört haben. Möchte ich dich bitten, dass du in mein Leben hineinsprichst, aber auch in unser Leben hineinsprichst und dass wir ganz deutlich deine Stimme hören. Und dann möchte ich dich auch bitten, himmlischer Vater, dass du uns Kraft, Mut und die Bereitschaft gibst, auch Schritte zu tun. Auch wenn vielleicht auch so ein Schritt einmal unbequem ist, vielleicht Mut erfordert. Dann gib mir einfach auch den Mut dazu, gib uns den Mut dazu, auch diese Schritte zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du lebendig bist, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der Gutes für uns will, der mit uns auch durch steinige und schwierige und Wege geht, durch Täler. Aber du bist dabei und das ist das Wichtigste, das ist das Größte überhaupt. Und dafür danke ich dir. Und so wollen wir gemeinsam auf dich hören, wollen wir gemeinsam gehorsam sein und gemeinsam vorwärts gehen, um dein Reich zu bauen. Denn das ist letztlich unser großer Wunsch und unser großer Wille, dass Menschen dich kennenlernen und so erleben können, wie du ein Gott bist, der lebt. Gebrauche du uns dazu. Amen.